Und das ist das Beste, was mir eigentlich je hätte passieren können, die Omas zu treffen.
Alle lieben die Omas, ich auch. Die Omas gegen Rechts sind die größte Frauenbewegung seit 1945. Für mich sind sie ein feministisches Vorbild. Ich möchte von Ihnen wissen, was macht Sie so stark, sich dem Rechtsruck unermüdlich entgegenzustellen?
Na einfach, wir haben schon mehrere Krisen überlebt, ja, und sind da nicht so, nicht so zimperlich.
Omas sind zwar aber schlau und sie wissen ganz genau, was geschah, kann wieder geschehen. Drum müssen wir zusammenstehen.
Blickt mit uns zurück auf die Erfahrungen der Omas. Die Grauen des Zweiten Weltkriegs, ein Aufwachsen in der Zeit danach. Ein Leben als Frauen in Ost wie West. Ihr Widerstand ist vielfältig, vereint im antifaschistischen Appell: Nie wieder ist jetzt.
Alerta, Alerta, die Omas sind härter!
Anna hat gern in der DDR gelebt. Im Gegensatz zu ihrer Oma hat sie sich immer sicher gefühlt. Zu DDR-Zeiten und auch heute. Ihre Oma Anna, die ihr heute für dieses Interview ihren Namen leiht, musste ihre 8 Kinder als Tagelöhnerin durchbringen und hat 2 Söhne im Krieg verloren. Warm, bekleidet, satt und sicher vor Bomben. Dieses Privileg möchte Anna ins Bewusstsein rufen. Anna wurde 1953 in Breslau geboren und lebt heute in Halle. Im Interview mit Heike erzählt sie vom Hunger der Nachkriegszeit und von den Möglichkeiten und Begrenzungen in der DDR. Bei den Omas war sie gleich im Gründungsjahr 2019 dabei. Sie sagt, die Omas sind das Beste, was ihr passieren konnte. Eine Gemeinschaft, die in all ihrer Unterschiedlichkeit immer wieder die gemeinsamen Nenner findet und laut nach außen vertritt.
Ich bin bei den Omas, weil ich Angst habe, dass wieder Nazis unsere Politik bestimmen und dass wir wieder in einen Krieg kommen. Und du weißt ja, dass meine Oma Anna, nach der ich mich hier in diesem Podcast benenne, die so ein ganz einfaches, bescheidenes und schwieriges Leben führte, 2 Söhne, meine beiden einzigen Onkel, im Krieg verloren hat. Und ihr Mann unmittelbar nach dem Krieg auch durch einen Granatenstapel in die Luft flog, mit denen sein Lehrling gespielt hatte. Und deswegen gibt es 2 Lieder, die ich in diesem Podcast gerne einfügen würde. Das eine ist nach einem Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das beeindruckt mich zutiefst, wie er den sicheren Tod vor Augen so ein Gedicht schreiben konnte, welches anderen Mut gibt und auch heute noch Mut gibt, wenn es einem nicht so gut geht, dass am Horizont immer wieder ein Licht kommt.
Still umgeben, behütend und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir Trost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend.
Hallo Anna, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns im Studio bist. Vielen Dank, dass du bereit bist, heute das Interview zu machen. Anna, du bist bei den Omas gegen Rechts in Halle und wir haben uns zuletzt auf einer Mahnwache gesehen. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was ihr da macht bei der Mahnwache.
Ja, die Mahnwache ist ein Ergebnis unseres Strategietreffens im Herbst vorigen Jahres, als wir uns überlegt haben, was können wir machen, um uns besser auf die Landtagswahlen im September in Sachsen-Anhalt vorzubereiten, um unsere Wirksamkeit zu erhöhen. Und da war eine Idee, diese Mahnwache. Wir stellen uns also dahin, um für unsere Werte zu demonstrieren. Das ist eigentlich eine schweigende Mahnwache. Wir haben Plakate gebastelt, da steht zum Beispiel sowas drauf wie Vielfalt, Menschenwürde, Gerechtigkeit. Diese Werte, für die wir eintreten, haben wir auf Plakaten, halten die vor uns. Links und rechts sind Omas, wenn dann doch jemand mal mit uns reden will. Ich stehe ganz gerne ganz rechts außen und habe auf die Art und Weise schon einige Menschen kennengelernt, die tatsächlich eine Frage hatten und die wir jetzt auch mit den unseren Terminen, wo wir uns Unterstützung wünschen oder wo wir uns über unsere Lesung berichten, mit einem Newsletter informieren. Das machen wir seit vorigen Monat. Also das mache ich.
Mir ist aufgefallen, ich war ja auch bei der Mahnwache mit dabei und habe mich dazugestellt, dass das eher auch, oder dass sehr viel passiert, wenn ältere Frauen euch anschauen. Und ich finde das sehr interessant, zu sehen, wie unterschiedlich die Leute sozusagen auf diese Mahnwache reagieren. Wie lange wollt ihr das noch machen? Wollt ihr das bis zur Landtagswahl alle 2 Wochen machen?
Also ich würde erstmal noch kurz einsteigen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass uns ältere Menschen insbesondere auf uns zukommen. Mhm. Zum Beispiel neulich waren 2 ganz junge dabei, die mit Freude ihre E-Mail-Adresse hinterlassen haben, um dann zu teilen, was wir schreiben. Und es kommen auch mitunter junge Immigranten. Neulich war ein Immigrant deutlich zu erkennen, der in unsere Spendenbüchse was reingetan hat. Also, oder Muttis mit Kindern halten auch an. Also dieser Eindruck, dass das nur ältere Frauen sind, täuscht etwas.
Das ist sehr schön, dass du das nochmal so deutlich machst, weil daran sieht man auch, wie unterschiedlich man das wahrnimmt. Also ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung gehabt, mit Blick auf, aber da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, der Augenkontakt. Also dass das vor allen Dingen ältere Personen anspricht, ältere Frauen, weil mir nochmal deutlich wird, oder das ist auch mit ein Grund, warum wir dann die Interviews mit euch machen möchten, mit den Omas gegen Rechts, dass das eben bisher eine Gruppe von Person ist, die noch nicht politisch so stark in die Öffentlichkeit gekommen sind. Deswegen fand ich das nur interessant zu beobachten. Aber vielleicht kommen wir da später, wenn es sozusagen nochmal um euer Engagement geht, drauf zurück. Ich würde jetzt gerne sehr viel weiter zurückgehen, nämlich Anna, du bist 1953 in Prenzlau in der Uckermark geboren und du hast gesagt, du bist in ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Was meinst du damit? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also mein Vater kam aus allerärmsten Verhältnissen, aus einer Dorffamilie. Und meine Mutter kam aus gutbürgerlichem Haus. Und ergo hat sie nicht gearbeitet, bis ich 7. Klasse war. Und deswegen mussten wir wirklich jeden Pfennig in unserer Familie umdrehen, weil nur mein Vater gearbeitet hat. Und das war wahrscheinlich der Obolus, den er an die Großfamilie zahlen musste, dass seine Frau nicht zu arbeiten braucht.
Wie war das für dich in der Kindheit und in der Jugend? Wie bist du groß geworden?
Also, das ist, ich weiß nicht, ob ich ausschweifen darf. Bin in Prenzlau geboren. Mein Vater war dort am Gymnasium. Das ist schon so ein Teil, was unsere Familie geprägt hat. Er kam also aus allerärmsten Verhältnissen, konnte aber nach dem Krieg ein Studium aufnehmen. Also er war hochintelligent, hat an dieser einklassigen Achtklassendorfschule gelernt, ging dann an eine Art Arbeiter- und Bauernfakultät, hat ein bisschen nachgeholt, ein Jahr vielleicht, und dann ist er Geschichtslehrer geworden. An einem Gymnasium in Prenzlau. Und dann kam der 13. August 1961, wo die Grenze zugemacht wurde. Meine Mutter und mein Bruder und ich, wir waren gerade in Ostfriesland bei meinen Großeltern. Und mein Vater war nicht dabei. Wir sind holter die Polter am 13. August zurückgefahren, wie auch immer wir das geschafft haben. Da war ja sonst was los. Und am 9. September, November des gleichen Jahres haben wir uns auf dem Dorf in Mecklenburg wiedergefunden, weil mein Vater hat in der Zeit, als er allein in Prenzlau war, an das Zentralkomitee der SED geschrieben, weil er nicht verstanden hat, dass er nicht mit seiner Familie in Urlaub fahren darf. Und diese Frage war nicht erwünscht und man hat sie ihm übel genommen und mein Vater sagte immer, strafversetzt aufs Dorf. Und ja, für mich war das ein großes Glück. Die Kindheit dort war ein absoluter Hammer. Und in der 6. Klasse war er wieder rehabilitiert und wir konnten nach Altentreptow umziehen. Da hat man ihn dann wieder gebraucht an der Schule. Aber das war alles für mich völlig in Ordnung. Für mich war das alles gut. Aber ich kann mich entsinnen, ich habe ja noch diese ganze Geschichte der Nahrungsmittelknappheit nach dem Krieg mitgemacht. Ich habe noch Lebensmittelmarken mitgekriegt. Der glücklichste Tag in dieser Lebensmittelknappheit, das war, als wir noch im Wartow gewohnt hatten. Da sollte ich die 4 Bockwürste für unsere Familie vom Konsum holen. Und die Verkäuferin sagte zu mir, du, ich habe mehr gekriegt. Wollt ihr vielleicht 4 Paar Bockwürste haben? Also das kann sich heute kein Mensch vorstellen. Das war Weihnachten das Highlight gewesen. Nicht nur, dass ich neue Schuhe gekriegt habe, damit ich wieder Schlittschuh laufen konnte, sondern eben das. Und ich weiß auch noch, wir haben schon in Altentreptow gewohnt, da war ich also mindestens 6. Klasse. Das war 65, 66. Da habe ich noch auf Anschreibung, also auf Marken Butter geholt. Das ging bis in diese Zeit. Ja, also das war so die Zeit, glücklich für mich als Kind, weil meine Eltern das geschafft haben, das nicht auf uns runterbrechen zu lassen. Ich bin an der Luft groß geworden draußen. Mit wenig Spielzeug, aber mit vielen Freunden.
Und du hast das ja gerade schon sehr eindrücklich beschrieben, die Grenzschließung 61. Kannst du noch mal mehr dazu sagen, was das mit deiner Familie gemacht hast? Also dein Vater hatte ja eben die Eingabe geschrieben. Was waren die Folgen für euch in der Familie von der Grenzschließung?
Na, was es uns betraf, habe ich ja schon gesagt, wir waren aus einer großen Stadt, einer großen Stadt Prenzlau, auf ein Dorf gekommen, wo meine Mutter und mein Bruder und ich die Woche über alleine waren. Meine Mutter hat in dem Ort keinen Anschluss gefunden. Heute würde man sagen, sie wurde dort gemobbt. Ich bin da sicher, dass sie da hochdepressiv war. Wenn es also einmal in der Woche den Fleischer gab, bin ich da hingegangen, um das Fleisch zu holen, weil meine Mutter unter den Dorffrauen nichts zu lachen hatte. Andererseits, für die Großfamilie hat das bedeutet, dass wir die Großeltern und meinen Mutters Bruder nie wieder besuchen durften in Westgermanien. Mitunter kam mein Großvater mit flatterndem Herzen über die Grenze, um uns zu besuchen, also alle paar Jahre. Er hat also irgendwie versucht, den Kontakt zu halten. Aber für uns bedeutete das zum Beispiel auch, dass meine Mutti, die einen kirchlichen Herzenshintergrund hatte, die ist nie in die Kirche gegangen. Mein Vater hat also sich darum gekümmert, dass wir staatskonform aufgewachsen sind. Als wir Holter die Polter ins Dorf mussten, haben wir zum Beispiel 3 Jahre in einer Schule gewohnt. Mit einem Klo auf dem Schulhof und so. und ohne Bad. Aber direkt von unserem Flur ging eine Tür in einen Klassenraum. Und da hat die sogenannte Christenlehre stattgefunden. Und mein Bruder, der war neugierig und da war er drin und da war er dabei. Als mein Vater das mal am Wochenende mitbekam, hat er dem total Einhalt geboten. Also eine Kirche von innen haben wir im Familienbund verbunden nie gesehen.
Ich springe jetzt mal ein bisschen weiter. Du hast 1972 die Schule abgeschlossen. Wie ging es dann für dich weiter?
Ja, also toll. Ich habe studiert 5 Jahre, habe dort meinen Mann kennengelernt, zwischendurch ein Kind bekommen. Und das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte. Als 72 war das, glaube ich, wurde in der DDR beschlossen, dass Schwangerschaftsabbrüche, wie die zu handhaben sind, die Vorhutmaßnahmen wurden besprochen und, und. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, pass mal auf, wenn du mal in die Situation kommst, dann gib das Kind bei mir ab. Und so haben wir es gemacht. So haben wir es gemacht. Mein Junge ist also dann 2,5 Jahre oder 2 Jahre bei meinen Eltern aufgewachsen, auch als glückliches Kind. Und wir haben ihn so oft wie möglich besucht. Ja, und dann 1977 habe ich angefangen zu arbeiten. Ich hatte ein Auslandsstudium gemacht. Demzufolge durfte das Kind also auch nicht mit uns mit. Das stand in dem Kulturabkommen so drin. Angehörige ersten Grades dürfen nicht mit. Heiße Nummer. Weiß ich heute gar nicht mehr, wie ich das ausgehalten habe. Aber ich wusste ihn ja gut versorgt und glücklich. Und demzufolge war ich dann in dem Betrieb, wo ich war, in einem Frauenförderungsplan drin, in einem Jugendförderungsplan drin und als Absolvent einer sozialistischen sozialistischen Studieneinrichtung war ich auch immer noch unter dem Blickwinkel des Ministeriums der Chemie. Aus mir sollte was werden. Und da ich ja politisch, ich war in der SED mit Absicht, sollte aus mir ein Kader werden in dem Betrieb. Ich wurde entwickelt dafür, hatte einen sogenannten Durchlauf durch verschiedene Abteilungen, jeweils ein Vierteljahr. Und nach dem Vierteljahr sagte mir dann, ja, wenn die 2 Jahre rum sind, dann gehst du erstmal auf Bezirksparteischule, ehe dein Weg im Betrieb weitergeht. Und ich habe jedes Mal Nein gesagt. Als ich das dritte Mal Nein gesagt habe, also ich mache jetzt hier diesen Durchlauf, das kann ich verstehen, dass das gut ist für die Zukunft, aber eine Parteischule kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, da hatte ich nochmal an einem Freitag danach um 3 die gesamte Kreisleitung der SED plus Kaderleiter und wer auch immer neben mir an einem großen Tisch. Da wurde mir nochmal gesagt, überleg dir das übers Wochenende, besprich das mit deinem Mann. Ich habe gesagt, wieso soll ich das mit dem besprechen? Ist doch klar. Und Montag früh um 7 meldest du dich wieder. Ich habe mir Montag früh um 7 gemeldet und dann fand ich mich in einem kleinen Büro wieder und da sollte ich dann warten, bis ich Nachricht bekam, was weiter wird. Ja, also, wenn man so will, mein Vater hat dann gesagt, also dann ist es ja die 2. Strafversetzung in unserer Familie.
Du bist gewissermaßen in seine Fußstapfen getreten.
Naja, nicht unbedingt. Aber auch das war ein Glück für mich, muss ich sagen. Ich bin dadurch in einen Betrieb gekommen. Das, was ich eigentlich immer wollte. Ich hatte, in meinem Betrieb gab es 105 Leute. Am Anfang mussten die mich da nehmen, als 4. in der Betriebsleitung. Und ich habe da schöne Sachen untersuchen können. Das war richtig schön, technisch interessant. Und wir wurden immer weniger in der Betriebsleitung und zum Schluss haben wir es zu zweit gemacht. Und als die Wende kam, dann war ich dann da alleine und habe den Betrieb abgewickelt.
Wie blickst du denn heute? Wir haben jetzt ein bisschen Einblick bekommen, wie du die DDR-Zeit verbracht hast. Wie blickst du heute darauf zurück? Oder was würdest du im Nachgang sagen, was war die DDR für dich?
Also ich blicke eigentlich mit Freude zurück, weil ich doch wirklich ein glückliches Leben hatte. Ich habe das immer damit verglichen, was ich von Bekannten meiner Mutter aus Westdeutschland gehört habe, wo dann also 2 Kinder keine Arbeit fanden, die arbeitslos waren. Und das war zum Beispiel für mich irgendwie völlig unvorstellbar. Also ich habe gerne in der DDR gelebt. Ich habe erst im Nachgang mitgekriegt, wie furchtbar das für viele war, dass sie nicht ins Ausland fahren konnten. Das war für mich nicht wichtig. Ich bin heute noch bekennender Deutschlandurlauber und gehe gerne in der Schorfheide wandern oder wir werden demnächst den Weserradweg langfahren, das zweite Mal, weil es so schön ist. Und ganz selten, dass wir jetzt mal woanders hinfahren, vielleicht mal zum Wandern, schon über die südliche Grenze doch mal hinaus. Ja, ich habe gerne in der DDR gelebt, ich habe mich sicher gefühlt. Meine Kinder haben eine gute Ausbildung genossen. Mein Sohn sagte zu mir in der 10. Klasse, als er mit seinem Schullehrer diskutiert hat, weil er unbedingt noch Chemie weitermachen wollte, aber es kam eine Regel raus, dass man nur noch 34 Unterrichtsstunden in der Woche haben darf und die passten nicht rein. Der hat mit seinem Schulleiter so lange diskutiert, bis der gesagt hat, okay, wenn du noch 7 Leute findest, dann mache ich für dich eine Extragruppe auf. Und dann sagt mein Sohn zu mir, Mama, sagt er, ich bin hier der Letzte in diesem Land, der noch eine wirklich vollständige Ausbildung in der Schule kriegt. Ja, also meine Kinder waren zufrieden, die hatten einen Supersport, haben viel trainiert in der Woche, waren am Wochenende viel zu Wettkämpfen. Und aus dieser Gegend hier gab es ein Förderungsprogramm für die Kinder, die im Chemiedreieck wohnten. Die haben tatsächlich mit ihrem hiesigen Sport im Winter Skifahren gelernt. Im Ösiland.
Ich finde das nochmal wichtig, wenn ich das höre, der Aspekt der Arbeit. Du hast mir auch von deiner Oma erzählt, die sich als Tagelöhnerin durchschlagen musste. Ich würde gerne nochmal ein bisschen historisch zurück, nämlich mit Blick auf die Bedeutung des Nationalsozialismus auch in deiner Familie. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wenn du das jetzt auch nochmal vergleichen würdest mit der DDR oder mit den Erfahrungen für die Familie, was würdest du sagen, wie hat das eure Familie geprägt, dass deine Oma eben sehr hart arbeiten musste und sich, wie ich es schon gesagt habe, durchschlagen musste?
Also ich kriege gerade gleich Blutdruck, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich das so vergleiche, weil mir gerade aufgefallen ist, wie ich eben immer wieder betont habe, dass ich gerne in der DDR gelebt habe. Und wenn ich dann jetzt wirklich zurückdenke, also meine Oma, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, hat 8 Kinder gekriegt, 2 als Zwillinge. Hat sie mit ihrem Mann, der Pferdeknecht war, nicht durchgekriegt, weil sie zu früh wieder aufs Feld musste. Blieben noch 6 und die beiden Brüder meines Vaters sind im Krieg geblieben. Auch da sind ganz furchtbare Sätze in Erinnerung, wie er seiner Mutter beibringen musste, dass der zweite Bruder auch gefallen ist. Und wichtig noch zu sagen, als mein Vater geboren wurde, 10 Wochen später starb mein Opa, weil der war krank und die wohnten 4 Kilometer von der Stadt entfernt und hatten kein Geld, sich einen Arzt zu besorgen. Ja, also meine Oma war dann alleinerziehend. Ja, wie die sich durchgeschlagen hat mit Kirchenglockenläuten, mit Leichenwaschen. Meine Oma war eine gottbegnadete Wurstmacherin in der Gegend. Also das war ja, hat sie auch gemacht. Und Beispiel, wie sie gelebt haben, mein Vater war viel mit der Familie der Nachbarn unterwegs, hat dort mitgeholfen, der ist mit 7 Jahren schon oder 9 Jahren Trecker gefahren, keine Ahnung, in der Feldwirtschaft. Und irgendwann ist er mal mit denen in die Stadt gegangen und kam wieder mit neuen Schuhen. Und meine Oma ist in Tränen ausgebrochen, weil dafür musste sie 2 Tage arbeiten gehen, um dieses Geld zu kriegen. Also die haben 4 Mark gekostet und sie wusste gar nicht, wie sie das bezahlen sollte. Ja, also diese Armut meines Vaters, die war in unserer Familie im Nachgang immer noch allgegenwärtig, weil meine Eltern konnten zum Beispiel nie, erstens hatten sie wenig Geld, sich was anzuschaffen, ergo haben sie auch viele Sachen übernommen von anderen und konnten auch nichts wegschmeißen. Und ja, ich würde noch gerne was ergänzen wegen diesem Vergleich. Was mir aufgefallen ist jetzt in Vorbereitung auf heute, habe ich gedacht, dass es eigentlich überhaupt kein soziales Netz für meine Oma und ihre Kinder gab. Null. Ich habe nie davon gehört, dass sie da irgendwelche Kindergelder gekriegt hat oder weiß ich nicht. Aber wenn sie so hart arbeiten musste und so voll rund um die Uhr arbeiten musste und sich kein Geld für einen Arzt leisten konnten, dann heißt das für mich, dass die soziale Versorgung der armen Menschen in der Zeit vor dem Krieg und in dem Krieg miserabel gewesen ist. Und das ist eigentlich so ein Aspekt, den ich wirklich gerne auf den Tisch legen würde, dass man vergleicht, wie leben wir heute? Mhm. Wie leben heute Menschen, die wenig Geld haben? Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es niemand gibt, der dann nicht zum Arzt gehen kann, wenn es ihm schlecht geht. Ja, oder der Ärger kriegt, wenn er sich ein paar neue Schuhe kauft.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt.
Vielleicht kommen wir mal in die Jetztzeit und zu deinem Engagement bei den Omas gegen Rechts. Du hast unter anderem gesagt, dass du nicht möchtest, dass deine Enkelkinder im Krieg, in den Krieg gehen müssen. Und ich finde es gerade sehr deutlich rausgekommen, dass das eben auch noch aufgrund der eigenen Erinnerung bzw. Erfahrung in der Familie ist. Was macht für dich dein Engagement bei den Omas gegen Rechts aus? Warum bist du zu den Omas gegangen?
Ich habe die Omas gesucht, muss ich sagen, regelrecht. Ich habe sie mal getroffen auf einer Demo für Fridays for Future. Bin ich mit denen mitgegangen und dann habe ich sie gesucht, weil ich hatte eine Internetadresse mitgekriegt und die hat nicht funktioniert. Ja, irgendwann habe ich sie dann doch gefunden. Warum bin ich mitgegangen? Weil ich gerne die Werte die Omas verkörpern, sich für die Zukunft zu engagieren und an die Vergangenheit zu erinnern und rüberzubringen, das darf sich nie wieder wiederholen. Das möchte ich gerne. Ich betrachte uns einfach als eine Truppe von Menschen, die erinnern möchten. Die erinnern möchten, hört zu, Leute, das darf nie wieder sein. Deswegen machen wir Mahnwachen, um unsere Werte darzustellen. Deswegen machen wir Mahnwachen, wenn sich die Anschläge in Hanau oder in Halle wiederholen. Deswegen sind wir auf der Straße, um vielleicht anderen Leuten zu zeigen, die ähnlich denken. Hallo, hier sind noch welche, die kümmern sich um diese Sachen. Die stehen für euch hier. Schließt euch an, stellt euch neben uns, kommt einfach mit oder wisst einfach, ihr seid nicht allein mit euren Gedanken. Es gibt noch welche, die tatsächlich was machen.
Du hast ja auch gesagt, dass du auch mit zu denjenigen gehörst, die Personen ansprechen, ob sie nicht mitmachen wollen. Was sagst du dann, wenn du direkt, sag ich mal, in Anführungszeichen in die Akquise gehst?
Ja, dem geht ja meistens voraus, dass sie uns signalisieren, Daumen hoch, prima, was ihr macht, oder das sogar sagt oder so. Und dann sage ich, sie können gerne bei uns mitmachen, wollen sie informiert werden. Und dann ergibt sich ein Gespräch. Ja, also ich sage einfach, ihr könnt gerne mitmachen. Wir brauchen noch Leute. Stellt euch daneben. Das sind meine Worte.
Ihr macht ja als Omas gegen Rechts in Halle auch eine szenische Lesung. Also in der Lesung geht es darum, unsere Töchter, die Nazinen, dass jeweils eine Oma mit ihrer Tochter Auszüge aus diesem Roman liest. Und der Roman ist 1934 geschrieben worden von Herminia zu Mühlen. Ich finde diesen Roman sehr beeindruckend, weil er 1934 schon eigentlich ziemlich genau aufzeigt, wie der Nationalsozialismus in die Köpfe gekommen ist. Und kannst du mir etwas dazu sagen, wie es dazu gekommen ist, dass ihr diese Lesung macht und was diese Lesung jetzt für dich sozusagen oder für eure Gruppe ausmacht? Fragen wir es so.
Ja, also das ist wirklich spannend. Wie ist es zu uns gekommen? Und zwar mit einer neuen Oma. Diese neue Oma ist zu einer unserer monatlichen Zusammenkünfte vor 2 Jahren gekommen und hat gesagt, ich heiße sowieso und ich möchte gerne eine Lesung machen. Ich kann mir vorstellen, aus diesem Buch machen wir eine Lesung und können eben das rüberbringen, was du gerade gesagt hast. Und dann hat sie haben sich mehrere Omas bereit erklärt, da mitzumachen. Und wir haben auch einige jüngere Frauen gefunden, unter Studenten oder unter Töchtern unserer Omas, also wirklichen Töchtern, sodass es also eine ganze Reihe von Omas und Töchtern gibt, die sich jeweils hinsetzen und lesen. So ist das gekommen. Und diese Lesung, die ist wirklich grandios. Man muss sie sich angehört haben. Das ist wirklich so großartig, was die Frauen da hinstellen. Du gehst raus und bist völlig geflasht. Und wir kriegen Fragen. Mittlerweile fahren wir in diesem Monat sogar nach Dresden.
Wow.
Und treten auf. Es gibt Anfragen aus Stuttgart. Eine Oma von uns ist zurückgegangen nach Greifswald. Die wollen das dort auch machen. Und wir haben beschlossen, dass wir diese Lesung tatsächlich jetzt weiter vermitteln und auch sicher sind, dass sie dort gut rüberkommt, weil das bedarf wirklich einer guten Vorbereitung.
Sie ist zu mir getreten und hat mich küssen wollen. Das tut sie sonst nur an meinem Geburtstag. Wie sie sich über mich gebeugt hat, habe ich wieder das Hakenkreuz gesehen. Und wenn Toni 100-mal mein Kind ist, mein Kind, das ich von Herzen lieb habe, ich hätte sie jetzt um nichts auf der Welt küssen können. Ich habe den Kopf weggedreht, als wollte ich auf die Uhr schauen. Aber sie hat es doch verstanden und leise geseufzt. Von diesem Tag an sind mir keine Hakenkreuze mehr auf meine Wohnungstür gemalt worden. Ich hatte ja das Hakenkreuz im Haus. Der Vorfrühling war eine aufgeregte Zeit. Der Reichspräsident sollte neu gewählt werden. Sepp wollte uns überreden, den kommunistischen Kandidaten zu wählen. Er hatte aber kein Glück. Ich musste mich doch an das halten, was die Partei vorschrieb. Tja,
Ach, euer Zählmann, der muss ja doch tanzen, wie Moskau pfeift. Fällt mir nicht ein, ihm meine Stimme zu geben.
Sepp wurde ganz böse. Dass deine Mutter den Alten wählt, kann ich noch verstehen. Die ist seit Jahren Sozialdemokratin und lässt sich alles einreden. Aber du?
Wir brauchen einen deutschen Sozialismus, der für unser Land passt. Wenn ich wähle, so wähle ich einen Arbeiterführer.
Also doch. Warum sagst du das nicht gleich?
Es gibt noch einen.
Ich habe zuerst gar nicht begriffen. Sepp hat keine so lange Leitung gehabt wie ich. Hast du den Verstand verloren? Den Kerl, der nur das Maul aufreißen kann und sich von der Schwerindustrie bezahlen lässt? Den Hitler? Mir ist der Schrecken in die Beine gefahren. Das kann doch nicht die Tochter von meinem Anton meinen. Toni hat einen Augenblick geschwiegen. Dann ist ihre Stimme gequält und traurig gewesen.
Nichts von dem ist geschehen, was 1918 versprochen wurde. Unser Reichskanzler ist ein Zentrumsmann. Die Partei lässt ihm alles durchgehen, jede Notverordnung, alles. Und die Kommunisten schreien, aber sie tun nichts. Aber die anderen, die haben ein Programm, das für Deutschland passt. Ich habe das Gefühl, dass die wirkliche revolutionäre Kraft bei ihnen ist. Und darauf kommt es ja an. Alle Parteien haben uns enttäuscht. Wir müssen den Nationalsozialisten Gelegenheit geben, zu zeigen, was sie können.
Mein Gott, Toni, woher nimmst du das alles? Habe ich sie erschrocken gefragt. Es war, als wollte sie sich entschuldigen.
Ich habe doch so viel Zeit, so schrecklich viele leere Stunden. Und ich weiß, dass ich, wenn es so weitergeht, keine Arbeit mehr kriege. Aber ich will wieder arbeiten. Ich habe die nationalsozialistischen Zeitungen gelesen. Ich habe mit Nationalsozialisten gesprochen und neulich war ich in einer Versammlung und habe den Führer reden gehört.
Sepp hat mit der Faust auf den Tisch geschlagen, dass es nur so gedröhnt hat. Den Führer, den Führer! Wenn du schon so sprichst, ist mit dir nichts mehr anzufangen, du Nazine!
Ja, und gerade weil du gesagt hast, dass es sehr intensiv ist, kann ich mir auch vorstellen, dass da auch emotional was passiert. Also mit dem Grund, warum wir sagen, wir wollten mit den Omas gegen rechts sprechen, ist auch, weil uns, glaube ich, wichtig ist, diese also wir sehen das auch als Erinnerungsarbeit, also eure Arbeit einerseits heute aktiv zu sein, aber wie du es ja auch schon gesagt hast, auch immer mit dem Rückblick auf und nie wieder ist jetzt. Und deswegen kann ich nur jeder Person, die die Möglichkeit hat, diese Lesung zu hören, dazu animieren. Mich hat es sehr berührt und ich habe auch den Roman dann nochmal gelesen und muss auch sagen, dass ich glaube, wir nicht oft genug sagen können, dass ich das nicht wiederholen darf und dass wir aber heute eigentlich auch wieder an verschiedensten Punkten in der Gesellschaft an einem Punkt sind, wo sich Dinge jetzt schon wiederholen.
Ich würde vielleicht noch ganz ergänzen, also wenn du dir diese Lesung angeguckt hast, ist das wirklich schön, aber es ist eigentlich nicht das wirklich Richtige. Wir gehen auch mit den Lesungen in Schulen und das ist das wirklich Richtige, dass wir zu Menschen gehen, die vielleicht noch nicht auf unserer Welle schwimmen. Also ich habe das Gefühl, du schwimmst auf unserer Welle, du bist für uns. Das ist wie, wenn man ins Kino geht und ein toller Film von Konrad Wolf wird dargestellt, Sterne zum Beispiel, was da in Kriegszeiten in Italien passiert ist mit den Juden. Da gehen Menschen hin, die eigentlich das alles schon wissen, die eigentlich schon wissen, nie wieder ist jetzt. Mhm. Ja? Aber wenn wir mit dieser Lesung in Schulen gehen und hinterher dort diskutiert wird, dann ist es genau die richtige Stelle. Ja, also das ist die Entwicklung der Lesung. Wir gehen gerne zu Interessenten hin, weil es wichtig ist, allen das Gefühl zu geben, innere Stärke zu kriegen aus dieser Lesung. Wir machen jetzt das Richtige. Andererseits gehen wir gerne in Schulen, um Menschen zu bewegen, darüber nachzudenken, was macht ihr hier? Wofür setzt ihr euch ein? Was könnte passieren?
Die innere Stärke ist ein sehr schönes Stichwort. Was macht für dich die Zusammenarbeit mit den Omas gegen rechts hier in Halle in der Gruppe aus?
Und das ist das Beste, was mir eigentlich je hätte passieren können, die Omas zu treffen. Es ist wunderbar, zusammen irgendwo eine Aktion zu machen, an der Mahnwache zu stehen, zu sehen, wir stehen am Anfang mit 7, 8 Omas da und zum Schluss sind wir 14, 15. Die Breite vom Roten Turm reicht schon gar nicht mehr aus und wie viele gehen vorbei und lächeln und freuen sich. Das ist innere Stärke. Oder wir gehen auf eine Demo gemeinsam. Oder ich war neulich in Magdeburg und da haben wir ein Vernetzungstreffen gehabt mit Omas aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen und haben miteinander gesprochen, was kann man alles machen. Mhm. Und haben gegenseitig gelernt. Also ich habe ein tolles Format kennengelernt, was ich mache nach der Landtagswahl, wenn wir wieder ein bisschen mehr Zeit haben vielleicht, was wir in Schulen machen wollen. Ja? Und du gehst dann da raus und hast Leute getroffen. Das ist so ein warmherziges Klima. Alle ziehen an einer Seite des Schranks. Ja, und andererseits ist es natürlich auch privat unwahrscheinlich. Ich habe wirklich tolle Menschen dort kennengelernt bei den Omas. Es sind richtig Freundschaften entstanden. Mhm. Es gibt keine kulturelle Veranstaltung in Halle, wo wir nicht mindestens irgendwie komischerweise zu dritt auftauchen. Ja, es sind interessante Menschen dort und das ist für mich auch viel wert. Ja? Aber wenn du irgendwas zusammen gemacht hast und hinterher denkst, ja, das hat was gebracht, du hast ein paar Leute erreicht, dann ist das schon schick.
Also ich höre zwei Dinge. Das ist einerseits tatsächlich aktiv in die Gesellschaft hineinzugehen und zu hoffen, dass sich dadurch auch Perspektiven ändern und aber auch als Gruppe sozusagen gemeinsam das zu machen. Ich würde gerne noch die Frage stellen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, du hast ja gerade schon gesagt, du hast schon ein Format, was du gerne machen möchtest nach den Landtagswahlen. Bis dahin sind wir sozusagen gebunden oder tun schon viel. Was würdest du sagen, was brauchen wir, um politisch resilient zu sein? Also um sozusagen uns auch weiterhin für die Zukunft gemeinsam zu stärken? Es gibt ja vielleicht auch Momente, zumindest weiß ich das aus meinem eigenen Aktivismus, dass ich merke, ich bin erschöpft oder ich komme an Grenzen. Und ich würde gerne von euch hören, auch als Omas gegen Rechts, die ja schon viel Lebenserfahrung habt. Wie haltet ihr durch? Wie bleibt ihr sozusagen stabil?
Wie wir stabil bleiben? Wir sind ganz unterschiedlich zusammengesetzt in unserer Gruppe. Wir haben Omas aus verschiedensten Parteien, bis auf eine, oder aus keinen Parteien. Von den meisten weiß ich es nicht. Wir wissen es nicht voneinander. Das interessiert uns auch gar nicht. Weil wir haben ein Prinzip. Wir machen nur Sachen, für die alle sind. Wir geben nur ein Statement ab, wo alle dafür sind. Und da kümmern wir uns sehr drum, weil wir den Zusammenhalt in unserer Gruppe halten wollen. Also wir wollen alle behalten. Wir wollen alle Meinungen hören. Wir wollen von jedem alles kriegen, was er geben kann. Der eine, der kann gut basteln. Der andere kann gut reden. Der Nächste, dem macht Kälte nichts aus, der stellt sich eben auch im Februar irgendwo mit hin und vermittelt unsere Werte. Vielleicht ist das, was uns als Oma-Gruppe so stark macht in Halle. Dieses Wissen umeinander, alle sind für die Demokratie unterwegs, mit christlichem Hintergrund oder nicht. Und wir hören uns auch gerne an, was für die christlichen Menschen was ausmacht, was wir noch gar nicht gewusst haben. Das hatten wir gerade neulich. Da geht es darum, dass die AfD Kirchenasyl abschaffen will. Da haben wir darüber diskutiert und haben wir was gelernt. Also das war hochinteressant. Ja, dieses gegenseitige Befruchten ist wichtig.
Ich habe den Eindruck, dass viele der Omas gegen Rechts auch jeweils noch anders sich engagieren. Also du hast mir eben auch erzählt, du bist noch in einem anderen Verein, Julenka. Vielleicht kannst du uns noch mal was zu diesem Verein erzählen. Was macht da für dich die Arbeit aus?
Ja, unsere Omas sind wirklich vielfältig unterwegs. Die haben mindestens alle noch ein anderes ehrenamtliches Engagement. Eine Oma ist jetzt in Rente gegangen. Die war als erstes bei der Freiwilligenagentur, hat geguckt, was sie macht und bei der Tafel und als Vorleserinnen und ach, ich kann es gar nicht alles sagen. Ja, und was ich mache, ich bin seit 2011 in einem Verein, das ist also wirklich ein Verein, wir haben ein Kinderdorf in der Ukraine finanziell unterstützt, das musste von Donetsk nach Dnipro umziehen im Ersten Krieg 2014 und jetzt ist in Dnipro und die ganzen Sozialarbeiter kümmern sich immer noch um benachteiligte Kinder und Mütter. Viel auch um Flüchtlinge und Opfer vom Krieg und die unterstützen wir finanziell. Das ist eine Sache, die mir auch sehr, sehr, sehr am Herzen liegt.
Wie bist du dahin gekommen? Das machst du ja schon länger, als bei den Omas gegen Rechts zu sein, die sich ja auch viel später erst gegründet haben. Wie kam es dazu?
Ich kannte jemanden, die sich schon früher in Petrograd in einem Krankenhaus dafür eingesetzt hat, mit ihrem deutschen Verein dort ein Kinderspielzimmer zu errichten. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, da kann ich Geld hingeben, nicht zu Ärzte ohne Grenzen, sondern das ist ein schönes, gezieltes Projekt. Und nachdem in Petrograd alles erledigt war, dann gab es eine neue Idee mit dem Kinderdorf in Donezk. Und da habe ich dann gut Möglichkeiten gefunden zu helfen finanziell. Und jetzt ist es so, wir sind im ständigen Kontakt. Vorgestern wollten wir zum Beispiel uns zum Zoom treffen. Fiel aus wegen Raketenangriff. Wir treffen uns monatlich und hören, was da los ist. Und ich sage nur ein Beispiel. Wenn du hörst, dass von den Leuten, die unsere Freunde in Dnipro betreuen, da sind auch Pädagogen, da sind auch Psychologen zum Beispiel dabei und Juristen dabei. Die Juristen, die mit unserem Martin-Club in Dnipro zusammenarbeiten, sind die einzigen, die es bis jetzt geschafft haben, sexuelle Gewalt als Kriegsverbrechen bis vors Gericht zu bringen. Dass es also tatsächlich bis vors Gericht geht. Mhm. Wir betreuen 80 Kinder von sexueller Gewalt betroffen in den letzten 2 Jahren. Da braucht man einfach Geld. Ja? Und mir fehlen einfach gerade die Worte, was da alles gemacht wird. Das ist wahnsinnig.
Ja, das ist auch, finde ich, zum Teil schwer auszuhalten, wenn man sich überlegt, was wir hier für Verhältnisse haben, in denen wir leben können und was es bedeutet. Also was ich mir zum Beispiel persönlich nicht vorstellen kann, in einer Kriegssituation zu leben. Und das ist schon auch, glaube ich, mit ein Grund, um vielleicht nochmal den Rahmen zu schließen für das Engagement der Omas gegen Rechts, die eben ja selber entweder noch im Krieg groß geworden sind oder eben die Nachkriegszeit, wie du es ja vorhin auch beschrieben hast, die ja auch bis in die 60er Jahre ging, miterlebt haben, um eben deutlich zu sagen, wir möchten eigentlich für alle Personen auf der Welt sozusagen ein Leben in Würde haben.
Was ich wirklich will, ist, dass jeder sich mal ein paar Minuten Zeit nimmt, in die Ecke setzt, darüber nachdenkt, wie er lebt, wie er warm lebt, wie er bekleidet lebt, wie er gut zu essen hat, wie er auf seiner Couch sitzen kann, ohne sich Gedanken zu machen, muss ich vielleicht in 3 Stunden wieder runter in den Keller, wie meine Freunde in Dnipro. Wie es uns hier wirklich sozial gut geht und wie das vor über 80 Jahren gewesen ist, was für Bedingungen es da gegeben haben, dass Menschen ihr Leben verloren haben, weil die falsche Partei an der Macht war und ihre Kinder in den Krieg gebracht hat. Wenn man das miteinander vergleicht, das sollte wirklich mal jeder machen und überlegen, was er jetzt im September für eine Partei wählt oder welche Partei er nicht wählt.
Das zweite Lied, was ich gut finde, heißt Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin. Das kommt aus dem Jahr 1905 zu Ehren von Gefallenen in einer Arbeiterrevolution in Russland. Dieses Lied wurde sehr, sehr oft gespielt, auch zu Ehren von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und vielen, vielen anderen. Und für mich ist es ein Lied der Dankbarkeit gegenüber all den vielen Soldaten, vor allem russischen Soldaten, die für uns ihr Leben gaben, dass wir in einem demokratischen Deutschland aufwachsen konnten. Das kann man diesen Menschen nicht genug danken. Und meine Befürchtung ist, dass wenn es einmal zu einer Herrschaft von Nazis kommt, nie wieder die Möglichkeit gibt, so ein Nazi-Regime zu stürzen, weil wir durch die jetzige Medientechnik keine Chance hätten, so etwas auch nur im Ansatz zu organisieren.
Thank you.
Wir bedanken uns herzlich bei Anna für das Gespräch. Ihr Name wurde auf ihren Wunsch für die Veröffentlichung geändert. Beim nächsten Mal lernt ihr Kirsten Lifson kennen, eine Oma der ersten Stunde aus Greifswald. Der Biografie-Podcast mit Omas gegen Rechts, Alerta, Alerta, die Omas sind härter, wird gefördert von der GLS Treuhand und der Abri-Porter-Stiftung.